willkommen zu einer neuen Folge Corona als Chance aus dem Homeoffice der WWU. Und heute habe ich als Gast Professor Dr. Guido Hertel, und zwar der Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie der Universität Münster. Und wir unterhalten uns heute über Corona und die Arbeit. Und zwar, wie wird Corona die Arbeitsbedingungen verändern, nachhaltig verändern, vielleicht nur zwischenzeitlich verändern? Das wären so die Fragen, die mir wirklich unter den Nägeln brennen. Herr Hertel.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, um einzusteigen. Ich denke, wir haben schon gesehen, dass Corona die Arbeitsbedingungen verändert hat, seit März, April und jetzt eben auch schon eine ganze Zeit, mit vor allen Dingen vielen, vielen Schwierigkeiten. Also ich denke mal, ich tue mich schwer damit, über Vorteile zu reden von Corona angesichts eben der massiven Einschränkungen und großen Schwierigkeiten, mit denen viele Berufsbereiche zu kämpfen haben. Also das vorneweg. Gleichwohl finde ich es gut und wichtig, natürlich auch in schwierigen Zeiten immer darauf zu schauen, was kann ich mitnehmen, was kann ich daraus machen. Ich glaube, gerade auch Selbstständige sind in der Situation, immer eben nach vorne zu schauen, zu gucken, wie geht es denn weiter, wo sind Chancen, wenn also Schwierigkeiten entstehen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung, die sollten wir auch fördern. Und das finden wir in vielen Bereichen, wo wir in dieser Zeit jetzt, also in den letzten Monaten, Studien gemacht haben. Diese Haltung finden wir auch, dass wir also sowohl in kleinen und mittelständischen Unternehmen, großen Organisationen, dass wir also dort überall eben auch die Versuche sehen, was haben wir denn für Aha-Erlebnisse, wie können wir das quasi mitnehmen aus dieser schwierigen Zeit, in der Hoffnung natürlich, dass die Bedingungen bald wieder besser sind, aber dass wir auch was gelernt haben aus dieser Zeit. Und man muss sagen, es ist wirklich so, dass das so unvorhergesehene Ereignisse, so wie eben Corona, dazu führt, dass wir eben aus alten Routinen rauskommen müssen. Und dieser Schritt hat natürlich immer eben auch Vorteile, dass man eben darüber nachdenkt, nicht nur, was kann ich jetzt in dieser Situation besser machen, sondern umgekehrt, dass wir auch hinterfragen, was habe ich eigentlich bisher gemacht? Stimmen die Routinen überhaupt? Stimmen die Arbeitsprozesse oder stimmen auch die Werte, die ich verfolgt habe? Wir haben in der Corona-Situation eine sehr starke, auch im Arbeitskontext, eine sehr starke Wertediskussion von, was sind denn eigentlich, ja, dieser Begriff Systemrelevanz. Ja, aber was ist denn wirklich wichtig? Das steckt ja eigentlich dahinter. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass viele Tätigkeiten, die vor Corona nicht ausreichend gesehen und gewürdigt worden sind, mittlerweile deutlich besser gesehen und gewürdigt werden. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Eine andere sehr positive Entwicklung eben ist die Digitalisierung, die durch Corona wesentlich schneller jetzt vorangeschritten ist, als alle politischen Programme vorher eigentlich gebracht haben. Und das ist ebenfalls erstmal eine positive Entwicklung. Ich will nicht sagen, dass Digitalisierung überall super ist. Aber es hat dazu geführt, dass Berührungsängste, die vorher gerade auch in technikfernen Bereichen bestanden haben, eben zwangsläufig eben überwunden werden mussten und dass sich eben Personen, wir haben Befragungen gemacht mit Schulen, also mit Lehrerinnen und Lehrern. Da sind einige dabei, die gesagt haben, so bisher habe ich halt mit Digitalisierung eben noch nicht so viel zu tun gehabt. Jetzt musste ich, jetzt sehe ich plötzlich ganz neue Möglichkeiten eben auch für den Unterricht. Nicht als Ersatz, aber zur Unterstützung. Also das heißt, wir sehen hier viel Bewegung und diese Bewegung eben führt auch dazu, dass mögliche Innovationen jetzt eher angegangen werden, als sie vorher angegangen worden sind, einfach weil es klappte ja. So, und jetzt klappt es eben nicht und jetzt muss man neue Schritte gehen. Und man sieht eben, dass beispielsweise das auch, was wir hier machen, dass viele Meetings eben wesentlich schneller zusammengerufen werden, auch mit vielen Leuten, dass sie zügig durchgeführt werden können, dass man also gefühlt wesentlich mehr in bestimmten Bereichen auch schaffen kann tatsächlich. Weil meinetwegen Arbeitswege wegfallen, also Wege zwischen den Meetings und entsprechendes, was ebenfalls Vorteile hat. Man darf nicht vergessen, natürlich auch Pausen einzuplanen. Das ist so ein Fehler, den wir auch sehen als Ursache für diese Zoom-Fatigue, ja, dass also Leute nur noch geschlaucht aus diesen Tagen gehen, weil sie halt ein Kachel-Meeting nach dem nächsten haben. Und eben das, was man sonst eben hat, also zur Verarbeitung und auch zur Einsortierung dessen, was man besprochen hat und auch zum Ausruhen oder zum Umschalten, die Wege dazwischen, die Pausen dazwischen oder auch die Pausen, wo man eben vor oder nach den Meetings dann eben auch mit den Kolleginnen und Kollegen geplaudert hat, das fällt halt eben im Moment erstmal weg, wenn man es nicht einplant. Eine Regel für Zoom-Meetings ist eben nicht 60 Minuten einzuplanen, einfach weil Outlook 60 Minuten Slots hat, sondern 50 Minuten einzuplanen, zu sagen, nach 50 Minuten sind wir auch fertig, weil dann sind nämlich diese 10 Minuten Puffer noch da, um sich entsprechend eher auszuruhen oder nochmal zu plaudern oder Ähnliches zu machen. Aber das ist sowas, was man eben dann auch lernen muss oder aktiv dann eben machen muss, dass die Sachen, die sonst automatisch sowieso mitgelaufen sind, die jetzt fehlen, dass man sie einplanen muss. Also das sind auch Dinge, und ich würde sagen, das ist was sich generell auch ändert, letztendlich durch Corona, beziehungsweise durch ja, Corona ausgelöste Digitalisierung von Arbeit, dass wir wesentlich stärker auch eigenverantwortlich mit den Arbeitsbedingungen umgehen müssen, aber auch können. Also hier entstehen auch Gestaltungsspielräume. Und das ist was, ich glaube, wenn man über Veränderung der Arbeit redet, darf man das Thema Homeoffice nicht, muss man das benennen, weil das ist ja letztendlich eigentlich so das, was am salientesten ist, erstmal auch in den Medien. Homeoffice ist wesentlich stärker realisiert worden. Firmen sagen oft im Schnitt, naja, so die Produktivität unterscheidet sich nicht. Wenn man aber die Mitarbeitenden fragt, dann sagen die, hey, aber meine Zufriedenheit, meine Work-Life-Balance, meine Möglichkeiten der Flexibilisierung, die haben sich in vielen Fällen verbessert. Vorausgesetzt, die Bedingungen sind dafür natürlich günstig. Also das heißt, Homeoffice ist von der Tätigkeit möglich. Es gibt einen gescheiten Arbeitsplatz, es gibt eine gescheite Computerausstattung, das alles vorausgesetzt natürlich. Ne? Aber vor dem Hintergrund ist es auch erstmal eine positive Entwicklung, dass also diese Art der Arbeit eben auch mehr ausprobiert worden ist. Ich würde nicht sagen, dass das immer geht. Ich würde auch nicht sagen, jeder sollte nur noch zu Hause arbeiten, um Gottes Willen. Aber es ist auch eben so ein, ja, wenn man so will, Anlass gewesen, Corona ist ein Anlass gewesen, diese Form stärker eben auszuprobieren, Erfahrungen damit zu machen und deswegen jetzt heute oder danach dann irgendwann hoffentlich auch eine wesentlich informiertere Entscheidung treffen zu können. Macht jetzt Homeoffice Sinn und wie oft? Zweimal die Woche oder wie auch immer, flexibel. Ja, das ist einfach wesentlich besser jetzt zu entscheiden.
Was denken Sie, was wird dann nach Corona, wenn es einen nach Corona gibt, zumindest eine Veränderung, hoffentlich nach dem Impfstoff, was wird bleiben in der Arbeitswelt? Was wird sich dann wieder zurückverändern oder wird sich noch weiter verändern?
Ja, also meine Empfehlung erstmal an alle Organisationen, Firmen, Unternehmen ist, die Zeit, die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, zu schätzen, zu würdigen, sich das anzugucken und aufzuarbeiten. Weil ich glaube, wir lernen in dieser sehr schwierigen Zeit sehr viel, woraus wir dann Impulse, Ideen mitnehmen können, beispielsweise für eine Verbesserung der Arbeitsstrukturierung. Ja, wenn man sieht, Arbeitsabläufe sind vielleicht, weil es so immer gelaufen ist, durch Corona mussten die verändert werden und plötzlich hat man gesehen, bestimmte Arbeitsabläufe sind wesentlich schneller oder effizienter zu realisieren, beispielsweise wenn man Arbeitsprozesse mehr digitalisiert. Das sind Dinge, die man eben, oder wenn man die Hierarchien ausweitet, wenn man mehr Eigenverantwortung den Mitarbeitenden gibt. Also diese Erfahrungen, die man gemacht hat, die sollten nicht verschütt gehen, sondern statt einfach sehr schnell wieder zu dem Status quo zu Jahresanfang zurückzuwollen, glaube ich, sollten alle wirklich versuchen zu lernen, diese Erfahrungen zusammen zu nutzen. Das Zweite, ich glaube, diese Nachdenklichkeit würde ich mir wünschen, dass sie bleibt im Sinne von, dass wir hinterfragen, was wir tun, auch die Sinnhaftigkeit dessen und die Wertigkeit dessen, was wir tun, hinterfragen. Mir hat diese Wertediskussion sehr gefallen. Also was ist wirklich wertvolle Arbeit im Sinne, nicht nur, was wir sonst gewohnt sind aus finanzieller Sicht, sondern eben auch aus gesellschaftlicher Sicht, aus menschlicher Sicht, was sind wichtige Tätigkeiten, die vielleicht zu wenig gewürdigt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls, wo ich mir wünschen würde, dass der länger anhält. Und das andere auch, was wir, glaube ich, auch oft erlebt haben, ist Krisen schweißen zusammen. Das ist eine Erfahrung, nicht nur jetzt in der Corona-Situation, sondern die wir über, also auch wissenschaftlich hinterlegt, über verschiedene größere Krisensituationen feststellen können, dass unterm Strich letztendlich es eher so, dass, wenn ich so will, ja, zutiefst, wenn man so will, das zutiefst Menschliche, also das gegenseitige Helfen, Unterstützen zutage bringt. Und ich glaube, viele haben auch erlebt in dieser Corona-Zeit eine große Hilfsbereitschaft grundsätzlich, gerade auch am Arbeitsplatz. Das berichten bei uns auch Interviewpartner in verschiedenen Studien, dass es zwar schwieriger war, aber dass es gerade aufgrund der Schwierigkeit so gewesen ist, dass wesentlich mehr Hilfsbereitschaft da war. Das wünsche ich mir natürlich, das wünschen sich, glaube ich, viele einfach, dass das lange anhält und auch noch weiter reicht, wenn die Krise abgeschlossen, hoffentlich abgeschlossen ist. Aber was, glaube ich, auch bleiben wird und muss, ich denke, es wird sicherlich nicht die letzte Krise in dieser Art gewesen sein. Ich will keine düsteren Szenarien malen, aber ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass es solche in einer globalisierten Welt mit einer sehr großen Zahl, also mit einer sehr hohen Bevölkerungszahl, mit massiven Klimaproblemen, mit also sehr, sehr vielen anderen, auch international schwierigen Verhältnissen zurzeit. Wir werden weitere schwierige Situationen sehen und die werden sich auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen. Insofern diese Bereitschaft, flexibel zu sein, pragmatisch zu sein, innovativ zu sein, Dinge auch auszuprobieren, Fehler auch machen zu können. Ja, das gehört auch zur Innovation dazu und zur Flexibilität. Das ist, glaube ich, ein genereller Mindset, eine Einstellung, die wir mitnehmen sollten. Keiner weiß, wann die nächste Pandemie kommt. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir diese Zeit auch gewisserweise als Training verstehen, flexibel zu bleiben und uns auch schnell anpassen zu können an sich verändernde Rahmenbedingungen.
Das heißt, überspitzt gesagt, also wir brauchen noch eine Krise, um nochmal Hilfsbereitschaft zu zeigen.
Wir sollten diese eine Krise belassen, aber das ist, glaube ich, das, was ich auch, wenn man so will, eine positive Konsequenz oder wenn man drauf guckt, man kann auch negative Beispiele suchen, gar keine Frage, und findet sie auch. Aber ich finde es wichtig, eben gerade in dieser schwierigen Zeit auf die positiven Beispiele zu schauen und zu schauen, okay, wo haben sich Leute überraschenderweise geholfen? Wo gab es diese Unterstützung? Wo gab es Kampagnen? Ich meine, wir haben viele Beispiele im Moment von in der Gastronomie oder von kleinen Betrieben, die wirklich ums Überleben kämpfen. Einzelhandel genauso. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir alle eben auch uns fragen, was können wir tun, um diese Unternehmen auch zu stützen. Wir wollen Innenstädte haben, die lebendig sind. Wir müssen auch was dafür tun, dass das auch möglich bleibt. Also hier gibt es auch ganz konkret eben Beispiele, wo wir wirklich aktiv sein können und diese Hilfsbereitschaft oder auch diese Solidarität mit den anderen, das wirklich auch zu leben, das finde ich sehr wichtig.
Macht so die ganze Arbeit im Homeoffice, macht das auch was mit Familien? Wie ist es mit den Geschlechterrollen? Ist Homeoffice auch förderlich da zu einer Zufriedenheit?
Naja, es gibt unterschiedliche Varianten, wie das gehen kann. Auf der einen Seite gibt es Chancen, ja, dass wenn ich stärker Homeoffice-Lösungen möglich mache, dann kann sie, gerade wenn Sie an Familien denken, kann die Aufteilung der Elternrollen, der Aufgaben im Haushalt, das alles kann wesentlich flexibler und dadurch eben fairer verteilt werden unter den Geschlechtern. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass in der Praxis oft wir unter Stresssituationen, wenn der Druck groß ist, in alte Routinen zurückfallen. Das heißt also, gute Absichten, Pläne können dann auch wiederum scheitern, dass am Ende dann eben doch die Frauenrolle stärker die ist, die sich halt dann mit den Kindern beschäftigt. Also dass wir so in diese alte Muster zurückfallen, gerade eben unter dieser belastenden Situation. Ich meine, viele Familien haben die Situation, dass halt Arbeitsplätze in Gefahr sind, dass sie Sorgen groß sind und plötzlich eben wesentlich längere Zeit aufeinander zu hocken, das führt eben auch zu Aggressionen, zu Konflikten, zu Frustrationen. Wir sehen einen Anstieg der häuslichen Gewalt. Also wir haben hier wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das auswirkt. Ich würde mir wünschen, dass eben diese höhere Flexibilität, und das ist das Potenzial tatsächlich auch eben von digitaler Arbeit, dass ich wesentlich mehr Potenzial, Möglichkeiten habe, eben die Arbeit zu gestalten und damit eben auch zu einer guten Balance zu kommen zwischen Arbeit und meinen anderen Aufgaben und Verpflichtungen. Aber es ist eben kein Selbstläufer. Und ich muss da, und das ist auch was, was ich als Arbeitgeber machen kann, ich kann da schauen, was kann ich tun, um eben entsprechend meine Mitarbeitenden zu unterstützen. Also sprich, wenn ich weiß, da sind Kinder zu Hause, es gibt gerade eine schwierige Zeit, weil die Schule zu ist, dann ist das eine gute Möglichkeit, eben zu sehen, wie kann ich dort als Arbeitgeber, als Personalabteilung helfen mit Flexibilisierung der Arbeitszeit, mit vielleicht auch einer flexibleren Urlaubslösung oder Ähnlichem, um da Druck rauszunehmen, mit dem Ziel, eben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Also insofern kein Selbstläufer, ja, aber die Möglichkeit ist da. Vielleicht noch eine Sache, das ist eine sehr interessante Studie, vor kurzem publiziert worden, international, die gezeigt hat, dass also von virtuellen Teams und vor allen Dingen Homeoffice vor allen Dingen subjektiv die Personen oder die Berufstätigen ohne Familie profitieren, während diejenigen, die Familie haben, im Homeoffice eher weniger gut arbeiten konnten und sich eigentlich mehr produktiver und motiviert waren, wenn sie weiter ins Büro oder zum Arbeitsplatz kommen konnten. Also das zeigt auch nochmal, dass eben Homeoffice nicht gleich Homeoffice ist, sondern es hängt natürlich davon ab, wie eben das Zuhause auch aussieht. Also wenn ich dort eben sehr viel Ablenkung habe, sehr viele andere Verpflichtungen, dann ist es eben schwieriger, dort produktiv zu sein. Und dann ist es wichtig, weiterhin eben einen Arbeitsplatz zu haben und umgekehrt.
Ich kann mir auch vorstellen, das liegt auch daran, ob man dann eben die Kinder dann auch wirklich zu Hause hat, weil die auch nicht zur Schule können oder zur Kita, oder ob die Kinder dann eben nicht da sind. Das sind Studien, die vielleicht dann hinterher anfügen. Also können Sie die mir dann rüber senden, dass wir die unten anfügen? Wunderbar.
Ja, ja. Es ist auch so, also jetzt umgekehrt, wenn Sie das senden, gerne auch meine Homepage einblenden, also für interessierte Rückfragen. Wir sind sehr daran interessiert, dass also die Sachen, die wir erforschen, dass die auch genutzt werden. Ich kann Ihnen im Übrigen noch eine Webseite, wir haben also, ich habe einige Sachen zusammengefasst zu Corona und Arbeit auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Da kann man so ein paar Sachen auch nochmal nachlesen. Das ist für euch vielleicht nützlich. Ja.
Super, herzlichen Dank.
Wunderbar. Ja, als letztes noch, ich weiß nicht, ob das noch relevant ist für Ihren Fokus, aber was mir gerade selber sehr am Herzen liegt, wir haben nicht nur uns angeguckt in Studien, wie Berufstätige eben mit der Corona-Situation umgehen, sondern wir haben uns auch geguckt, wie wir Berufe unterstützen können oder also Berufstätige unterstützen können, die genau sich mit dem Management der Corona-Krise auseinandersetzen. Und hier sind nicht nur zu nennen eben wichtige Tätigkeiten im Gesundheitssektor beispielsweise oder in der Versorgungssituation, sondern vorneweg eigentlich die Krisenstäbe, die dazu eingerichtet werden, um eben entsprechend die Corona-Situation zu managen. Und das ist was eigentlich bisher kaum wirklich so im Fokus steht. Es gibt eben diese Teams auf allen möglichen Ebenen. In der Stadt Münster haben wir einen Krisenstab natürlich, die Universität hat gewisserweise einen Krisenstab, also wir haben es auf den Organisationsebenen, auf der regionalen Ebene, aber auch auf der Länderebene. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, eben diese Krise, auch die Corona-Situation, eben auch koordiniert anzugehen und eben nicht in Einzellösungen zu fahren. Und die spannende Frage ist aber, wie arbeiten denn diese Krisenstäbe eigentlich? Wie belastet sind denn eigentlich die Personen? Wie gehen die damit um? Und wir haben großes Interesse daran natürlich, dass die arbeitsfähig bleiben und hier eben auch unterstützt werden. Und dazu haben wir jetzt gerade eine Studie abgeschlossen mit 140, etwas mehr als 140 Teilnehmern aus verschiedenen Krisenstäben, die wir eben befragt haben, was sind die Herausforderungen, mit denen ihr euch eigentlich auseinandersetzen müsst, was belastet. Also beispielsweise die große öffentliche Aufmerksamkeit, der Druck eben hier auch schnelle und sehr weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen, die eben auch wehtun. Und das ist auch für die Beteiligten natürlich in den Stäben, die dann die Entscheidung treffen müssen, alles andere als einfach und auch belastend. Darüber hinaus eben ist es eine Situation, wo es wenig Informationen gibt. Also wenn Sie Krisenstäbe bei einer Hochwasserkatastrophe haben, wissen Sie einfach viel über Hochwasser. Über Corona weiß man kaum was, mittlerweile ein bisschen mehr. Aber das ist halt etwas, was eben diese Entscheidung nochmal sehr schwieriger macht, da weitreichend zu planen. Und hier haben wir ja verschiedene Sachen herausarbeiten können, was also einerseits eben belastet, aber gleichzeitig eben auch, was Ressourcen sind bei dieser Arbeit, die wir stärken können und auch vor allen Dingen, was weiter eben für diese Krisenstäbe trainiert werden muss. Also auch hierzu machen wir Forschung einfach, weil wir überzeugt davon sind, dass es auch von der Psychologie her sehr wichtig ist, eben diese Funktionen, und das sind ja auch oft virtuelle Teams mittlerweile eben, diese Funktionen sehr, sehr, sehr gut zu unterstützen und uns da eben auch drauf vorzubereiten. Also das ist ebenfalls was, was jetzt gerade fertig geworden ist, wo wir jetzt gerade dabei sind, es zu publizieren.
Ja, das passt ja richtig in die Zeit, weil man ja auch gerade immer wieder diskutiert, wie doch überfordert die Krisenstäbe sind, beziehungsweise wie man doch noch mehr Leute heranziehen muss. Also das kommt bei mir an, dass man immer mehr Leute heranziehen muss, weil man da noch unterbesetzt ist. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ihre Arbeit, gerade wenn man halt perspektivisch schaut, was ist denn vielleicht mit zukünftigen Krisen, dann eine gute Grundlage ist, um das wieder besser bewältigen zu können.
Absolut, ja. Ich meine, ein Problem ist halt, dass, und das ist vielen gar nicht klar, dass diese Krisenstäbe, die trainieren zwar ab und zu, aber es ist einfach ein Add-on zu der normalen Berufstätigkeit. Das sind keine, in den seltensten Fällen sind das Personen, die nur dafür zuständig sind, sondern das ist quasi ein Add-on, was eben dazu führt, dass diese Krisenstäbe per se schon mal eine zusätzliche Belastung sind. So, und jetzt geht man oft davon aus, das wird seltenst der Fall sein, dass man da wirklich ran muss oder dass sie wirklich gebraucht werden. Was natürlich dann wiederum in den Trainings und den Vorbereitungen schwieriger ist. Sie können sich vorstellen, wenn Sie davon ausgehen, Sie müssen jetzt was trainieren und lernen, was Sie aber eigentlich nie brauchen, hoffentlich. Dann ist natürlich der Transfer und das Lernen geringer, als wenn Sie wissen, okay, ich muss das morgen jetzt tatsächlich im Ernstfall ausüben. Also insofern sind das sehr schwere Bedingungen erstmal, um überhaupt Teams und Wissen aufzubauen und Strukturen aufzubauen. Und dann wiederum treffen diese Stäbe dann auf eine Situation, die halt sehr neu ist in den meisten Fällen. Das sind schon sehr schwierige Aufgaben. Also hier die Personen, das sind alles massiv engagierte Leute, Experten in ihren Bereichen, die wirklich sehr gut vorzubereiten. Das ist, glaube ich, keine leichte Aufgabe, aber das ist sehr wichtig. Und das, was wir jetzt eben erarbeitet haben, das sind, glaube ich, sehr hilfreiche Anregungen und Erkenntnisse, eben wie man eben tatsächlich hier insbesondere die Strukturierung der Arbeit, die Rollenverteilung, die Kommunikation, wie man das eben noch weiter verbessern kann, um diese Stäbe dann in der Zukunft noch schlagkräftiger zu machen und da tatsächlich eben auch die bisherigen Erfahrungen einfließen zu lassen, sodass wir also hier besser aufgestellt sind in der Zukunft. Ja.
Wunderbar, Sie haben auf jeden Fall mir schon sehr viel Lust gemacht, die Studie zu lesen. Ich freue mich sehr drauf. Mhm. Okay. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hertel.
Gerne. Und wir hoffen alle, glaube ich, dass diese Corona-Situation so schnell wie möglich vorbei ist und wir wieder uns auch ganz normal treffen können und zum Beispiel so ein Interview dann auch wieder face-to-face machen können.
Das wäre schön. Mit einem Käffchen und Plätzchen und oder abends mit einem Bierchen.
Genau.
Dankeschön.
Okay. Schönen Tag noch.